im New Work Kontext? Soll das bleiben oder darf das weg? Gute Frage. Darüber habe ich mit Pamela Rath von New Work Today gesprochen. Sie ist Projektberaterin, Impulsgeberin und Workshopleiterin und beschäftigt sich als Woman of Color sehr stark auch mit dem Thema Diversity und Inclusion. Sie wird auch ganz viel erzählen, warum das Ganze wichtig ist, warum wir Perspektivenvielfalt brauchen und warum auch die individuelle Ebene sehr wichtig ist und es eben nicht nur darum geht, dass man einer ethnischen Herkunft angehört oder Frau oder Mann ist, sondern dass wir gerade bei New Work ganz viele Meinungen, Erfahrungen und Perspektiven in den Teams brauchen. Viel Spaß dabei! So, ich habe heute einen speziellen Gast bei mir zu Hause zum Frühstück bei mir oder Brunch bei mir, weil es ist schon ein bisschen später. Und es ist die wunderbare Pamela Rath von New Work Today.
Hallihallo!
Hallo, hallo!
Bei Nicole von New Work Stories.
Also, liebe Pamela, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben uns ja im Lockdown kennengelernt beim Spazieren. Also, das war jetzt schon ausgemacht über LinkedIn. Es war kein kompletter Zufall.
Nein, wir haben uns nicht zufällig in Schönbrunn getroffen.
Ja. Und wir haben es bis jetzt nicht geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
Na, bei dir haben wir noch keine Podcast-Folge aufgenommen. Du warst ja schon in meinem Podcast,
stimmt,
meine Liebe.
Und jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Ja, wir haben im Vorfeld schon viel diskutiert.
Ja, wir reden gerne.
Von Beckham über...
Stimmt.
Alles Mögliche.
Stimmt.
Jetzt wissen wir eigentlich gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen, weil wir reden über das Thema Diversity, dachten wir uns. Das ist es so dein Steckenpferd auch.
Ja, schon, genau.
Diversity im Kontext von New Work.
Ja.
Und warum es so wichtig ist, verschiedene Perspektiven anzuerkennen und zu integrieren und die Vielfalt der Menschen auch zu sehen, würde ich mal sagen.
Ja.
Das klingt jetzt sehr...
pathetisch.
Ja. Ernst.
Ja.
So ernst wollen wir das gar nicht angehen.
Ist es auch nicht.
Ist es auch gar nicht.
Ist es überhaupt nicht.
Ja, wo fangen wir denn an?
Also ich glaube, wir fangen einmal damit an, dass wir eben dieses Thema Diversity einmal ein bisschen entkrampfen und eben so nach dem Motto, was ist das überhaupt und wer braucht das? Ja, oder kann das weg?
Kann das weg, weil das habe ich dich nämlich gefragt. Das Schlagwort, Buzzword, Diversity, da verdrehen manche schon die Augen.
Ja.
Und denken dann nicht mehr weiter drüber nach eventuell.
Aber es, wie gesagt, es ist auch okay, weil das Wort selber, wir können das nennen, wie wir wollen. Also Vielfalt wäre die deutsche Übersetzung, weil also es gibt ja Leute, die einfach die Anglizismen nicht mögen oder wegen den Anglizismen allergisch auf das Wort reagieren. Aber wenn wir nur über Vielfalt reden oder über Verschiedenheit von mir aus, es ist egal, wie wir es nennen, weil Fakt ist, wir sind so oder so alle verschieden. Und entweder wir reden drüber oder wir reden nicht drüber. Ja? Und beides ist eine Möglichkeit und beides ist legitim. Nur das Nicht-Darüber-Reden wird eher zu großen Konflikten, weniger Innovationen und mehr Problemen führen. Und die Alternative ist, darüber reden, in die Tiefe damit gehen und idealerweise Konflikte vermeiden und Dialoge führen. So, da hat jetzt irgendwie jeder die Wahl, ob er A oder B nimmt. Und der B nimmt, der wird jetzt auch kein Problem damit haben, dass er es Diversity nennt.
Ja, es wird ja oft so verbunden, immer noch. Ich meine, ich schreibe ja schon seit 13 Jahren als Journalistin auch zu dem Thema Diversity und da war ja immer wieder diese Schlagworte oder diese Vorstellungen auch unter Anführungszeichen Randgruppen hineinzunehmen. Also das sind die Frauen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Frauen-Randgruppen, das ist immer super.
Die Frauen, die Randgruppe von 50% der Bevölkerung.
Genau.
Genau, und das, dann ist man schnell bei, Unternehmen müssen das tun, weil das gehört sich halt so.
Ja, also ich würde einfach, ich bin überhaupt keine Freundin vom moralischen Imperativ, weil das, wer nicht will, der soll nicht, ja. Es ist einfach die Frage, möchte ich Menschen, die kreativ arbeiten, möchte ich Menschen mit Lösungsansätzen, möchte ich Menschen, die motiviert sind, die mit Freude und Offenheit durch die Welt laufen, oder ist mir eh alles einerlei, dann achte ich ohnehin nicht drauf. Also mir geht es nicht darum, dass Leute sich gezwungen fühlen, dass sie sich mit Diversity auseinandersetzen, sondern natürlich, jetzt kommt wieder irgendeine EU-Verordnung und die ESG-Reportings und so weiter und so fort. Das sind natürlich implizite Verordnungen, die Zwang erzeugen. Ja? Und wenn jetzt jeder sagt, wenn ich das Gefühl habe, da kommt jetzt wieder die EU mit irgendwas Neuem und ich muss mich schon wieder danach richten und ich muss meine Struktur verändern und so weiter und so fort, das sagt keiner Juhu. Ja? Mhm. Die Frage ist einfach, wie bringt man es so in die Unternehmen, dass sie den Nutzen selber daraus ziehen können und sagen, naja, ich setze mich gern freiwillig damit auseinander, weil es bringt mir etwas.
Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt. Es bringt ja auch etwas.
Ja, natürlich.
Es soll ja nicht nur so ein Müssen sein, sondern genau. es darf ja auch was bringen. Und vielleicht tauchen wir da jetzt auch genauer ein. Wenn man von Vielfalt reden, dann reden wir natürlich auch vom Anderssein. Ja? Mhm. Du hast schon gesagt, also wir gehen jetzt ein bisschen weg von diesen Schubladen und Schubladendenken, Schubladisierungen von Menschen, weil das ist ja auch immer eine Schubladisierung, finde ich, wenn man jetzt nach Geschlecht oder nach Ethnie oder was auch immer geht und dann sagt man, okay, wir brauchen 10% von dem und das brauchen wir und das brauchen wir und Quoten brauchen wir. Mhm. Die andere Sicht der Dinge ist halt, jeder Mensch ist anders, jeder hat Qualitäten und kann seine Perspektive einbringen und das wird ja vielleicht noch zu wenig gemacht in Unternehmen. Ja. Ist aber eine wichtige Basis von New Work.
Absolut, weil ich bin der Meinung, wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, wenn wir über soziale Verantwortung sprechen, wenn wir über Freiheit sprechen, über Sinnstiftung und so weiter und so fort, dann muss ich eine Basis haben, von wo aus ich denke. Ja, ich muss einmal, sollte ich idealerweise wissen, wer ich bin, woher ich komme, wie ich gestrickt bin und woher mein Denken kommt, was hat mich geprägt, wie komme ich zu meinen Werten, wie komme ich zu meinen Bedürfnissen. Das ist ja alles nicht zufällig da, sondern wie wir wissen, man sagt 30% der Persönlichkeit ist angeboren, der Rest ist eben sozial angelernt und somit ist jeder Mensch unterschiedlich geprägt worden. Dann kommt natürlich in der Diversität, kommen natürlich in den inneren Dimensionen dann auch noch Unterschiede der eigenen Person dazu, die wiederum die Identität stiften. Aber das wird dann zu komplex. Aber generell ist jeder Mensch, egal wo er geboren ist, egal wie alt er ist, egal welches Geschlecht und so weiter und so fort, hat gewisse Grundbedürfnisse. Und nach diesen Werten, die die Grundbedürfnisse formen, geht die Person durch ihr oder sein Leben. Und danach trifft er die Entscheidungen oder sie. Und das, wenn wir das einfach respektieren, dass jeder Mensch sich in dem einen Kontext so verhält, in dem anderen Kontext so verhält, als Autofahrer hat er die Meinung, als Fußgänger hat er die Meinung, als Großmutter verhält sie sich so, als Mutter war sie anders. Das ist halt einfach so, weil, und weißt du, das Leben ist in ständiger Veränderung. Und irgendwie wundert es mich, dass das nicht klar jedem ist, dass sich, wenn sich das Leben ständig ändert, natürlich auch persönliche Werte ständig ändern können. Fangen wir doch einmal
und
damit
Rollen
an.
Auch. Und Rollen auch. Also man hat ja verschiedene Phasen im Leben, man hat verschiedene Rollen im Leben.
Na bitte, jeder,
und man lernt dazu aus diesen Rollen.
Lebenslanges heraus. Lernen. Jeder, der auf die Welt gekommen ist, war einmal ein Kind, ging einmal zum ersten Mal in die Schule, war zum ersten Mal Teenager, hat zum ersten Mal geküsst, war zum ersten Mal in der Arbeit, hat zum ersten Mal Alkohol getrunken, ist zum ersten Mal Auto gefahren und so weiter und so fort. Das ist normal, dass vom Kind bis zum Erwachsenensein wir diese Metamorphose akzeptieren und irgendwie wundern wir uns alle, dass erwachsene Menschen sich auch weiterentwickeln oder dass die sich verändern und glauben, dass Menschen gleich bleiben, sobald sie erwachsen sind. Das ist ja überhaupt nicht richtig, weil auch hier ändern wir ständig unsere Rollen, unsere Verantwortlichkeiten, unseren Gestaltungsspielraum. Das verändert sich ständig und die Welt dreht sich ja auch weiter. Also während dauernd etwas passiert, passiert ja auch immer wieder Anpassung. Ja? Mhm. Und damit man das zum Beispiel einfach besser managen kann, sodass weniger Konflikte stattfinden, wäre es gescheiter, wir reden über unsere Unterschiede. Oder über unsere unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Alleine, wenn wir uns überlegen, gerade wir in unserer Bubble, wo wir ständig über die Generationen sprechen, Hausnummer, ja? Also ja, Alter. Ja?
Stichwort, wir sprechen über, ja, nicht gerne. Miteinander.
Genau.
Und das ist ja, finde ich, das größte.
Na gut, das ist immer ein Problem. Ja. Ja? Wenn man über die Zielgruppe und nicht mit der Zielgruppe spricht, ist immer sehr ungeschickt. Aber das jetzt nur als Beispiel herausgegriffen, Generationen Vereinbarkeit. Alleine die, ich war in der FH, ich habe eine Vorlesung an der FH und die sind Bachelor-Studierende. Das heißt, die sind, ein paar sind direkt von der Matura oder sie haben gerade ein Gap hier hinter sich, ein paar sind auch aus ein bisschen berufserfahren. Aber das Lustige ist, wir haben genau über die Generationen gesprochen. Und die erste Zuschreibung, die ich bekommen habe, als ich ihnen gesagt habe, dass ich Generation X bin, war ihre Meinung, naja, sie haben sicher nicht so mit Social Media. Und ich so, naja, es kommt drauf auch, welche Social Media.
Ja, TikTok.
Ja. TikTok, ja. TikTok habe ich tatsächlich nicht, aber die Vorstellung dessen war einfach ganz klar, da gibt es diese Zuschreibungen mir gegenüber und ich habe Zuschreibungen ihnen gegenüber. Aber das muss man hinsetzen und sagen, okay, was meinst du überhaupt mit Social Media? Für mich ist Facebook tatsächlich Social Media. Für dich ist das vielleicht schon wieder ein Dinosaurier-Medium. Ja? aber genau darum geht's. Die Zuschreibungen sind ganz schnell, die Vorurteile. Und sind sie noch so, wie ich jetzt gerade so unreflektiert wie das Beispiel, das ich gerade gebracht habe. Es ist ja keine Bewertung, ja? Sondern einfach nur irgendeine Zuschreibung. Aber von diesen haben wir ja ganz viele im Kopf. Ja? Mhm. Und das ist auch legitim und diese Vorurteile und Biases, die wir im Hirn haben, die haben auch ihre Berechtigung und kommen auch aus der Neurowissenschaft, wissen wir ja, dass die aus der Steinzeit kommen, diese schnellen Heuristiken, braucht man eh nicht reden, haben wir eh alle gelesen. Aber genau darüber müssen wir reden, dass das, was in uns Menschen vorgeht, A, natürlich ist, B, auch in Ordnung ist, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Erfahrungen machen, aber wir müssen den Dialog wieder aufmachen können. Mhm. Wir müssen wieder miteinander reden können, wie du gerade gesagt hast, aber eben auch die Bereitschaft haben, etwas Neues dabei möglicherweise zu lernen. Dass wir einfach sagen, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Du erzählst mir gerade irgendetwas komplett für mich nicht Nachvollziehbares, aber ich nehmt das einmal kurz mit, bewerte das separat und nicht sofort und schau mal, ob ich vielleicht irgendetwas davon auch mitnehmen kann. Ohne, dass ich gleich die Angst haben muss, und das ist ja das Wichtige, woher das kommt und warum wir oft in die Defensive gehen, ohne, dass ich Angst haben muss, dass das jetzt wirklich meine Werte und mein Weltbild komplett zerstört. Mhm. Ja? Sondern idealerweise mein Weltbild ergänzt.
Erweitert.
Mhm. Ja? Aber das haben wir nicht gelernt. Wir haben ja immer gelernt und auch, sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich auch von den Medien sowieso aufgebauscht, aber auch in der moralischen Bildung der 80er Jahre war ja eher Diskussion und argumentieren und debattieren war ja wirklich immer etwas in Richtung, wer gewinnt oder wer hat Recht. Ja? Mhm. So sind wir erzogen worden, dass einer muss Recht haben und der andere nicht. Ja?
Und grundsätzlich, dass es gewisse Normen gibt in unserer Gesellschaft oder Narrative, die haben Recht und die anderen haben nicht Recht.
Genau, richtig. Ja? Mhm. Aber dieses sowohl als auch, dass unter Umständen einfach beides legitim sein kann, ja, das haben wir nie gelernt. Das ist etwas...
Es ist auch schwer auszuhalten.
Es ist total gesagt, schwer auszuhalten.
Weil es geht ja bis hin zu der eigenen Existenz. Ja? Wie du sagst, das Weltbild wird erschüttert möglicherweise.
Ja, absolut.
Ich möchte mich sicher fühlen in meinem Weltbild und mich da einrichten. Und dann gibt es vielleicht Gut und Böse und dann gibt es das und das. Und dann kommt wer anderes daher und sagt, na, bei uns ist das aber, oder in meiner Welt ist das aber ganz was anderes.
Absolut. Ich meine, das ist ein super Beispiel, Gut und Böse. Ich meine, wir sind ja wirklich geprägt worden, keine Ahnung, Grimms Märchen und so weiter. Das ist ja schwarz und weiß. Das war das, wie wir es vorgelebt bekommen haben, alleine im Kalten Krieg. Du hast einfach genau gewusst, auf welcher Seite du zu stehen hast, oder? Mhm. Also da gab es keine Debatte. Ja? Und heutzutage, jeder Konflikt, der gerade in der Welt spielt, du bist da nie sicher, auf welcher Seite die Wahrheit gepackt ist. Und selbst wenn du einen moralischen Kompass hast, musst du trotzdem nochmal nachschauen und sagen, okay, aber diese andere Person kann nicht so verrückt sein, da muss es auch offensichtlich einen moralischen Kompass geben, der das rechtfertigt. Ja? Mhm. Oder das heißt noch lange nicht, dass du das als legitim empfinden musst, sondern es geht nur darum, wenn du an die Person ran willst, wenn du in den Dialog gehen willst, weil du ja offensichtlich eine Lösung erzielen willst, dann musst du wollen, in dieses Verständnis zu kommen.
Wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Du suchst einen Job mit Sinn, in dem du deine Stärken und Interessen einbringen kannst und der dabei hilft, das Klima zu schützen? Dann bist du bei den Wiener Stadtwerken genau richtig. Die Unternehmensgruppe mit rund 16.000 MitarbeiterInnen zählt zu den 15 größten Unternehmen Österreichs, hat ein eigenes Bildungszentrum für seine Mitarbeitenden und das wunderbare Ziel, die Stadt Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. Wenn du also in Wien wohnst, hast du garantiert täglich mit den Wiener Stadtwerken zu tun, wenn du etwa mit der U-Bahn fährst oder deine Wohnung heizt. Die Wiener Stadtwerke-Gruppe bietet vielfältige Jobs mit Sinn und Innovationskraft, beispielsweise in den unterschiedlichen Bereichen in IT und Technik. Wenn du ein Herz für das wunderschöne Wien hast, dir Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig ist und du auf der Suche nach deinem Traumjob bist, schau unbedingt auf die Webseite wienerstadtwerke.at/karriere. Du findest den Link auch unten in unseren Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, deinen Traumjob zu finden. Aber jetzt geht es mit dem Gespräch mit Pamela Rath weiter.
Ich sehe es auch so, dieses, das ist mir jetzt gerade eingefallen, so oft dieses, ich bin richtig, du bist falsch, oder ich bin falsch, du bist richtig, möglicherweise, ja. Gibt es ja auch, oder man weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Und im Grunde geht es ja darum, dieses richtig und falsch einmal auszublenden, also dieses Bewerten einmal auszublenden und einmal zu sagen, okay, ich sehe es so, du siehst es anders. Wie können wir daraus etwas Gemeinsames schaffen? Weil darum geht es ja, glaube ich, bei New Work auch ganz stark, wenn wir Prozesse verändern wollen in den Arbeitsweisen oder wie auch immer, besser zusammenarbeiten wollen, bessere Ergebnisse erzielen wollen, mehr Kreativität, mehr Innovation ins Unternehmen bringen wollen, dann brauchen wir ja gemeinsame Lösungen. Und die, aus meiner Sicht, kann man füttern, indem man sagt, okay, da gibt es einen Experten und der sagt, wo es lang geht und alle hören auf den oder die Führungskraft. Mhm. Oder jeder darf zu Wort kommen und das wäre jetzt eher der Ansatz von New Work, auf Augenhöhe, jeder darf seine Meinung reingeben, seine Erfahrungen und man lernt voneinander, oder?
Absolut, wobei das halt eben auch immer darauf ankommt, worum es geht, weil es geht natürlich auch hier nicht nur darum, dass das die einzige Art und Weise ist, weil es wird auch vielleicht Krisen geben, es wird auch vielleicht Situationen geben, wo es tatsächlich auch eine hierarchische Entscheidungsfindung braucht, weil irgendetwas brennt, weil es schnell gehen muss, sonstige Geschichten im Hintertreffen sind. Das heißt, es muss beides möglich sein. Es, aus meiner Sicht, dieses, was Kotter schon gesagt hat mit zwei Betriebssystemen, dass man dann in der Managementwissenschaft heutzutage als Ambidextrie formuliert, dieses beidhändige operative Arbeiten, nämlich auf der einen Seite operativ im Tagesgeschäft und dann halt auch schon ein bisschen operativ, strategischer, innovativ. Das muss beides gleichzeitig laufen können. Du brauchst im Unternehmen für beides die Kapazitäten, die Ressourcen, die Strukturen. Und es muss also sehr wohl auch eine Hierarchie geben können. Aber für Dinge, wo es eben Richtung Innovation geht, etwas Neues zu schaffen, etwas vielleicht idealerweise auch Kundenorientiertes zu schaffen oder nachhaltige Lösungen zu finden, da braucht einfach die Summe aller Experten, da braucht es eben alle, möglichst alle, die etwas mitdenken können, sollen einarbeiten können.
Aber und das hat auch nicht immer mit der Funktion genau zu tun und das, auf das möchte ich auch ein bisschen hinaus, weil, wie du schon gesagt hast, alle Menschen haben Erfahrungen, Rollen, sind Mütter, sind Väter, sind potenzielle Kunden auch von diesem Produkt möglicherweise unbedingt. Und können auch was dazu sagen, auch wenn sie zum Beispiel in der Buchhaltung sitzen oder im Marketing oder wo auch immer. Ja.
Unbedingt. Also das geht oft, ehrlich gesagt, mir viel zu wenig oft um die Kundenbedürfnisse. Also ich habe oft das Gefühl, wir sprechen gerade bei New Work viel zu sehr über die Befindlichkeiten im Team und die internen Systeme oder wie wir die Arbeitswelt per se für die Menschen, die drinnen arbeiten, bestmöglich gestalten können. Aber ich finde, es geht genauso darum, wie wir die Dienstleistungen, Produkte, die wir generieren, für die Kunden da draußen bestmöglich gestalten können. Das spielt ja ineinander. Mhm. Und wir sind ja da draußen, die Kunden sind genauso Menschen wie die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und das heißt, die sollten sich eigentlich auch beide ständig im Dialog befinden. Und oft werden aber sowohl strategische Entscheidungen, produktorientierte Entscheidungen, innovative Entscheidungen halt wirklich nur in der obersten Etage getroffen. Und so wie wir gerade gesagt haben, und die, um die es geht, nämlich die Standardkunden, die sind nicht immer, sind ja nicht immer Manager, ja. Und die vielleicht sogar die gleichen Bedürfnisse voneinander kennen würden, die stehen nicht miteinander im Dialog. Also dieses konkrete Zubereiten von Dialogräumen, von Arbeitsgruppen, von crossfunktionalen Austauschen, um es einmal so zu sagen, das ist natürlich ideal. Und da braucht es natürlich die Diversität als thematischen Unterbau, damit ich dieses gegenseitige Verständnis erzeugen kann, damit ich gewisse Sensibilisierung habe, damit ich diese wohlwollende Haltung, dieses Menschenbild habe, dass ich dem anderen einfach zuhören möchte.
Also das ist eigentlich inklusive,
absolut
inklusiven Ansatz,
richtig,
wo man Menschen zusammenbringt,
richtig,
jeder auch durchaus strukturiert kann, das ja auch vonstatten
gehen,
von Unternehmen,
genau,
kennen, also
richtig,
dass man halt eine gewisse Redezeit hat, jeder hat,
genau,
die gleiche Redezeit, jeder kann sich einbringen. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht die entsprechende Position hat, darf man sich trotzdem einbringen. Und da auch so diesen ganzen Menschen unter Anführungszeichen, wie der Frédéric Laloux das in seinem Buch Reinventing Organizations beschrieben hat, reinzubringen und jetzt nicht nur die Rolle, die ich gerade spiele im Unternehmen, was die Job Description betrifft.
Absolut, also die Einladung, die Inklusivität ist eben genau, die Inklusion ist die Einladung, alle an den Tisch zu bringen, und die Diversität macht es uns aber eben auch möglich, nicht nur alle einzuladen, an den Tisch zu kommen, oder wird es welche geben, die werden sich nicht eingeladen fühlen, ja?
Mhm.
Sondern eben die Bedingungen so zu gestalten, dass jeder, der will, nach vorne kommt, aber auch der nicht will oder nicht kann, der nicht nach vorne kommt, von dort abgeholt wird, wo er steht. Damit wir auch sicher gehen, dass wir auch die hören, die nicht immer in der ersten Reihe stehen.
Und die nicht laut schreien.
Die nicht laut schreien, die Sprache nicht so gut können, die im Rollstuhl sitzen und nicht nach vorne kommen. Also es geht eben darum, dass idealerweise wir so viele Perspektiven und Meinungen wie möglich einholen können, damit wir, und jetzt kommt's, im Wettbewerb der Möglichkeiten und den Blumenstrauß der Möglichkeiten idealerweise das Beste für uns raussuchen können. Das ist ein Luxus in Wahrheit, ja. Nur, das kostet Zeit, das kostet unter Umständen auch eben den Dialog, das kostet unter Umständen auch Konflikte, die wir sonst nicht hätten und so weiter und so fort. Das heißt, die Diversität ist eine irrsinnige Arbeit, die sich viele nicht stellen wollen oder sie denken auch nicht müssen.
Es ist Beziehungsarbeit eigentlich im Grunde auch, oder?
Es ist.
Also man muss sie wirklich auseinandersetzen.
Man muss sich tatsächlich mit den Menschen auseinandersetzen. Also man muss sich tatsächlich für Menschen interessieren.
Und da fällt mir ein Kunde von mir ein,
ja,
ein IT-Unternehmer mit, ich glaube, 10 Angestellten, der gesagt hat, ich will eigentlich überhaupt nicht mit Menschen arbeiten.
Ja, absolut.
Ja, es ist einfach anstrengend.
Es ist total
weil die Leute
anstrengend.
Bedürfnisse haben und dann halt Meinungen haben.
Meinungen,
und das dann
Bedürfnisse oder Befindlichkeiten, wie es immer so schön gesagt. Es ist total anstrengend. Stimmt, ja. Ich gebe total recht. Nur, wenn wir es nicht tun, dann werden wir einfach mit Produktivitätseinbußen kämpfen.
Und es gibt ja im Ansatz von New Work auch verschiedenste Modelle oder Tools,
absolut,
die man verwenden kann. Man kann das in einem Workshop machen, man kann das moderiert machen, man kann Entscheidungsprozesse moderieren nach bestimmten Kriterien, nach
Soziokratie,
was auch immer.
Alles mögliche.
Also ich meine, es ist ja viel da, ja, schon an Optionen und an Hilfestellungen.
Schau, es ist aus meiner Sicht, es ist ja einfach ähnlich wie mit der Politik und wie mit der Gesellschaft. Wenn du dich nicht abgeholt fühlst, gehst du nicht wählen. Ja, und wenn du dich nicht Teil der Community fühlst, dann wirst du auch nicht ehrenamtlich arbeiten wollen. Also das sind lauter Dinge, die sind für mich, ist das alles so logisch und selbstverständlich. Der sich nicht eingeladen fühlt, aus den diversesten Gründen, wird nicht teilnehmen. Fertig und aus. Sei das jetzt in der Organisation, auch wenn wir sagen, eine Organisation ist ja generell ein Konstrukt, zu dem du dich ja freiwillig zugehörig fühlst und dich ja freiwillig zur Teilnahme an der Organisation meldest. Ja, ich kann eh der Organisation beitreten und ihr auch angehören. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihr hundertprozentig meine komplette Leistung und Willen und was auch immer mein Ich gebe. Ganz im Gegenteil. Ja? Wenn ich mich nicht identifiziere, dann machen die Leute Dienst nach Vorschrift. Und das ist ihr gutes Recht, weil sie haben nichts anderes unterschrieben. So, und dennoch schreien alle nach. Sie wollen alle unternehmerisch denkende Leute, sie wollen alle kreative Leute, sie wollen Leute, die selbst organisiert arbeiten können, die verantwortlich sind.
Ja, aber was passiert dann? Was würdest du einem Unternehmen raten, das sagt, okay, uns laufen eigentlich die Leute davon oder wir finden keine Leute, haben ja viele dieses Problem gerade. Oder wir bieten ja eh schon einiges an, aber irgendwie wird das nicht so richtig angenommen. Wo hapert es da möglicherweise?
Also zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel, das du gerade genannt hast. Wir bieten eh schon so viel, aber es wird halt nicht angenommen. Das ist immer die Frage, habt ihr die Leute gefragt, bevor ihr die Dinge angeboten habt? Wen habt ihr gefragt? Habt ihr eine Zielgruppe gefragt? Habt ihr es euch von einem Partnerunternehmen abgeschaut? Und habt ihr tatsächlich gefragt, was die Leute gerne haben wollen? Wollen sie überhaupt irgendetwas haben? Oder sind sie eigentlich eh zufrieden? Weil was wir auch wissen aus der Motivationsforschung heraus, ist, dass irrsinnig viele Benefits auch die Motivation korrumpieren. Vielleicht sollten wir uns einfach einmal anschauen, wie wir zu den Erkenntnissen und Entscheidungen gekommen sind, die wir derzeit haben. Also einfach Dinge analysieren und hinterfragen. Reden mit den Leuten, ja. Also leider wieder die Auseinandersetzung.
Das ist eine unangenehme Sache.
Es kommt immer wieder auf das Wesentliche zurück.
Reden, fragen und zuhören. Ja.
Verdammt. Scheiße, wir kommen nicht weg aus dem Ding, aus dem Dreh. Immer geht es um die Leute und deren Bedürfnisse. Ja, genau. Das wird leider nicht anders. Und da wird uns auch KI nicht helfen. Weil Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse, das ist leider wirklich wissenschaftlich fundiert über sämtliche Kulturkreise und Generationen hinweg. Ich will wertgeschätzt werden, ich möchte gern wirksam sein können, ich möchte so gut wie möglich selbstbestimmt sein können. Das sind einfach Basisbedürfnisse und wenn es ganz gut herkommt, möchte ich mich weiterentwickeln können. Um mehr geht's nicht und das ist leider bei jedem Menschen gleich. Und es wird sich auch nicht ändern.
Und ich frage mich jetzt gerade, weil mir fällt so auf, dass gerade in so new-workigen Unternehmen, die schon sehr aufgeschlossen sind und jetzt nicht nach CV unbedingt das nur rekrutieren, sondern eben auch nach Werten, Unternehmenswerten, passt sie oder eher ins Team. Ja. Da frage ich mich dann aber umgekehrt, wenn jetzt alle so gut ins Team passen sollen und dementsprechend ausgewählt werden,
wird es auch wieder homogen, meinst du?
Wird es da wieder homogen? Also ist dann, ist ja auch eine Gratwanderung, oder?
Das ist eine totale Gratwanderung, aber da gibt es ja Gott sei Dank auch Tools und auch Methoden, dass man sagt, eben genau in diesen Persönlichkeitsstrukturen, diversen Settings, da kann man ja auch zuarbeiten. Das muss man ja auch alles nicht zunehmen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich kenne diese typischen Sachen wie diese klassischen Einwände, wir brauchen jemanden, der bei uns ins Team passt, heißt eigentlich zwischen den Zeilen, die muss so alt sein wie wir, wie das restliche Team. Oder soll bitte auch sportlich sein, weil die gehen immer wieder alle gemeinsam zum Sport machen, was auch immer. Das heißt, diese Gleichmachung, was oft passiert, soll in Wahrheit Konflikte vermeiden.
Ja.
Und was sie es aber nicht tun, ist die Perspektivenvielfalt erweitern. Das ist problematisch.
Und ich sehe das ganz stark auch bei sehr new-workigen Startups, die absolut nicht diverse sind. Ja, weil das sind alle, was sind zwischen 25 und 35.
Genau.
Mehr Männer als Frauen oder vielleicht auch nicht, aber eher.
Alle der gleiche Dresscode.
Alle auf super cool und lässig, keine Kinder. Ja. Und ich habe das auch gehört von mit einem Jungvater gesprochen, der in einem Startup unterwegs war und der gesagt hat, naja, die Startup-Kultur ist, am Abend sitzt man zusammen, macht Barbecue, tratscht noch, hat einen Drink und das freitags auch am Nachmittag. Mhm. Und ich möchte bitte nach Hause fahren zu meinem Baby, um mich um meine Frau und das Baby zu kümmern. Und das Problem war, er ist als einziger nach Hause gefahren, alle anderen sind geblieben und haben dann bei Barbecue und Bier Entscheidungen getroffen, ja. Locker lässig, und er kam am Montag dann hin und hat das halt
erfahren.
Genau.
Ja.
Und,
wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.
Er hat aber das Thema Inklusion quasi auch so angesprochen und gesagt, na, eigentlich fühle ich mich jetzt ausgeschlossen, nur weil ich ein Baby habe und mich um das Baby kümmern will.
Ja.
Das wurde dann aber auch drauf Rücksicht genommen. Das heißt, er wurde dann immer informiert. Mhm. Proaktiv, und das hat dann ganz gut funktioniert.
Super. Also er hat es angesprochen, sie haben sich dessen bewusst gemacht. Also es gibt ja viele Dinge, das ist ein super Beispiel, wo man hat diese Unwissenheit, die ja nichts Boshaftes ist, sondern einfach, da war noch kein Anlass, wo man sich dementsprechend weiterentwickelt hat. Ja, also genau, also ein schöner Weiterentwicklungsprozess. Man hat etwas gelernt, also Entschuldigung, angefangen, man hat einen Fehler gemacht und hat daraus gelernt. Ja? Sie haben sich so verhalten, dass sich eine Person ausgeschlossen fühlt, die Person hat aber, und das ist wichtig, offensichtlich ein vertrauensvolles Umfeld, wo die Person das ansprechen kann.
Genau.
Man spricht es an, man diskutiert vielleicht, man ist vielleicht nicht im ersten Moment der gleichen Meinung, aber man kommt zu einer Lösung und man lernt daraus. Mhm. Ja? Und solche Prozesse, wie du es gerade beschrieben hast, sind vielleicht zeitintensiv.
Ja.
Ja? Aber wenn man sich denen stellt, kommt man, wie wir gerade gesehen haben, offensichtlich auch zu Lösungen. Und das ist der Punkt, dass diese Dialogkompetenz, dieses Moderationswesen oder dieses Gruppencoaching, oder alleine, wenn ich mir überlege, wenn ich meine Teamcoachings mache, meine Teamworkshops, das sind punktuelle Termine. Das ist keine langfristige Begleitung. Naja, wie soll denn dann Veränderung stattfinden, wenn es immer nur so punktuelle Geschichten sind? Und dann, man hört immer raus, na, wir haben die Zeit nicht oder wir haben das Geld nicht. Wenn man sich die Zeit nicht nehmen kann für das, wie arbeiten wir miteinander, dann wird man sich die Zeit woanders rausschneiden müssen, nämlich dort, wo die Fehler passieren, wo die Konflikte entstehen oder wo die Leute in Krankenstand gehen, weil sie sich überfordert fühlen. Das heißt, die Zeit zahlst du sowieso. Und du zahlst auch das Geld, entweder durch die Krankenstände oder durch die Kündigungen, die daraus resultieren. Also so oder so, es wird immer Zeit vergeudet und es wird immer Geld gezahlt.
Hm.
Jetzt kann man das Ganze eben positiver machen, indem man vorsorglich Teamarbeit und Teambuilding betreut. Oder man zahlt halt dann die Zeche.
Hm.
Und Diversity gehört aus meiner Sicht in den Methodenkanon wirklich von allen, die sich mit Teams und mit Zusammenarbeit beschäftigen.
Mhm.
Das ist für mich Basis, weil entweder ist das Team eh schon divers und wir reden darüber, oder wir haben vielleicht die Situation, dass wir eben einmal abseits unserer bisherigen Pfade rekrutieren müssen. Naja, spätestens dann müssen wir damit uns überlegen, wie können wir diese neue Person, die vielleicht jetzt anders ausgestaltet ist als das Stammteam, wie können wir die Person inkludieren?
Mhm.
Denn nur wenn ich sie wirklich inkludiere und die Person das dies wirklich als Inklusion spürt, kann sie sich gleichberechtigt und angenommen fühlen. Und nur dann wird sie sich auch in ihrem vollen und ganzen Kompetenz- und Persönlichkeitswesen einbringen. Wenn das nicht so ist, und da gibt es zum Beispiel auch gute Zahlen im Bereich zum Beispiel der LGBTQI-Plus-Szene, dass Personen, die noch kein Coming-out haben im Team, dass die sich so sehr zurückhalten in ihrer Persönlichkeitsstruktur, dass das sich auch auf die Performance niederschlägt. Und das kostet irrsinnig viel Arbeit, weil sie mehr oder weniger eine Rolle spielen, die sie nicht sind. Und das kostet Energie. So.
Auf jeden Fall, ja. Also
da gibt's Zahlen.
Sich zu verbiegen, egal ob jetzt Coming-out oder nicht,
richtig.
Sich grundsätzlich zu
richtig.
Verbiegen.
Richtig.
Kostet Energie.
Kostet Energie.
Und
das zahlt sich aus.
Kann man einen Fokus nicht so einsetzen, wie ich einsetzen könnte.
Genau, richtig. Also es macht sich bemerkbar. Es lässt sich in Zahlen gießen, in negativen in diesem Fall. Und das könnte man vermeiden, wenn wir eine gesunde Kultur haben, wo Menschen unterschiedlicher Lebensmodelle, unterschiedlicher Persönlichkeitsstrukturen ihren Platz finden und sich sicher fühlen. Also Stichwort Psychological Safety. Dann werden wahrscheinlich weniger Reibungsverluste stattfinden.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht einfach nur eine Milchmädchenrechnung. Entweder man zahlt vorher in ein positiveres Umfeld ein, um dann später weniger negative Kosten zu zahlen, oder man möchte sich die Zeit und das Geld am Anfang sparen und wird und unter Umständen danach mit negativen Kosten belastet werden.
Und dann kann es richtig teuer werden.
Und dann kann es richtig teuer werden, richtig.
Ja.
wie, je nachdem, was dann rauskommt bei dieser Standardbestimmung, wo sind denn so die Baustellen? Ja? Was könnten denn Themen sein, die in den Teams zu Konfliktpotenzial führen? Und dann einfach dort genau hinschauen. Oder auf der anderen Seite, wenn wir einfach merken, okay, wir sind einfach im Recruiting extrem homogen oder unsere Mannschaft, Belegschaft ist grundsätzlich recht homogen, dass wir auch wirklich schauen, okay, wenn wir jetzt Hausnummer, Beispiel in einem männerdominierten Berufsfeld, wenn wir jetzt Frauen einstellen würden, was müssten wir denn hier bieten, damit sich eine Frau wohlfühlt, damit sich eine Frau hier inkludiert fühlt. Ja? Das heißt, die Bereitschaft tatsächlich für jemanden, der anders ist als wir, das Feld bereit zu machen. Das bedeutet dann eben bei Frauen speziell zum Beispiel, leider Gottes immer noch speziell bei Frauen, über Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser nachzudenken, wobei du jetzt mit deinem Beispiel vorher eine gute Lanze für Väter gebrochen hast. Oder eben auch behindertengerecht, barrierefrei. Ja? Wenn wir uns jetzt wirklich überlegen, wir möchten gerne jemanden mit zum Beispiel einer körperlichen Behinderung anstellen, was bedeutet denn das vom Gebäude her? Was bedeutet das von der Technologie her? Was bedeutet das aber vielleicht auch für die Kommunikationsstrukturen? Ja? Sind wir bereit, uns hier zu verändern?
Und können wir es uns noch leisten, solche Leute auszuschließen, die ja tolle Arbeitskräfte sind, oder? Weil das ist, glaube ich, das Abschlussplädoyer, würde ich jetzt mal sagen, und wo wir auch im Vorfeld geredet haben, dass in der heutigen Zeit können sich Unternehmen das ja eh nicht mehr leisten, sich das jetzt groß, die unter Anführungszeichen,
Rosinen rauszupicken. Absolut. Beziehungsweise sollten Sie sich mal überlegen, ob die Rosinen, die Sie sich rauspicken müssen,
unter Anführungszeichen, bitte Rosinen nicht.
Genau, ob die tatsächlich immer in der bisherigen Zielgruppe die besten sind. Also genau das ist der springende Punkt, wirklich zu schauen, wo gibt es denn noch andere Rosinen oder nennen oder vielleicht, keine Ahnung.
Der 35-jährige weiße autochthon Österreicher ohne Kinder.
Mit WU-Abschluss.
Mit WU-Abschluss. Nicht die einzige Rosine, die es gibt.
Genau, das sind nicht die einzigen Rosinen, richtig. Von einer Rosine zur anderen.
Ja, aber Mela, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir auch ein Follow-up mal.
Sehr gerne.
Würde mich sehr freuen.
Sehr gerne. Immer wieder super mit dir zu reden. Auch mal mit Mikro, wobei es hat jetzt für uns in der Dynamik eh nichts verändert.
Das stimmt. Das ist bei uns immer so. Das ist ganz normal. Normal unter Anführungszeichen.
Normal unter Anführungszeichen, genau.
Danke fürs Kommen.
Danke fürs Frühstück bei dir.